und musste mir überlegen, okay, wer bin ich denn eigentlich ohne diese ganze Anerkennung und diese Bestätigung? Und habe dann festgestellt, dass, und das war mir eigentlich schon klar, aber das war noch nicht integriert, dass ich auf diese Anerkennung auch verzichten kann. Weil ich brauche die eigentlich nicht. Und das ist auch nicht die wirkliche Wertschätzung meiner Person, wenn jemand Sex mit mir hat. Aber eine Person, die mich für andere Sachen schätzt, außer meinen Körper oder den Sex, den wir haben, ist auch viel mehr wert für mich.
Dass ich jemals das aus deinem Mund höre, ist schon ein kleines Weltwunder. Ja.
Natürlich habe ich das vorher gewusst, aber ich habe das nicht geglaubt. Wie du sagst, das ist so tief in mir drin, war so, nee.
Welcome to Rhine and Rouse, your favorite no-bullshit sex podcast with Jones Bolt.
Hey, Kat.
Hey, Jones.
What's up, ba?
How is life?
Good, good. It's okay.
Yeah. Ja, ich bin noch ein bisschen angeschlagen, aber ich ignoriere das einfach.
Ja. Yeah.
Dann geht schon, also in meiner Welt ist es dann eigentlich nicht da und geht weg und dann irgendwie geht's gut.
Wenn ihr die Folge gerade am Sonntag hört, dann sind wir mitten im Zipro-Rausch wahrscheinlich. In Griechenland, Zipro. auf der Hochzeit, du bist live dabei, wie wir abgefuckt werden. Ja. Das heißt, wir nehmen jetzt schon mal auf für die fehlende Stimme nächste Woche.
Ja, und den Kater, den wir dann haben werden.
Ja.
Warst du schon mal bei einer griechischen Hochzeit?
Nee, bei einer russischen, die war genauso hart.
Boah, russisch stelle ich mir noch krass vor.
Ach du Scheiße.
Wodka.
Ich war in
Litern.
Ich war in St. Petersburg, Studienfreundin von mir hat geheiratet vor einigen Jahren schon, ich glaube so 6, 7, 8 Jahre her. Alter, bevor die Hochzeit losging, ja, die Russen, die Altveteranen haben mitbekommen, dass dann Deutscher ist, ja. Und dann irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, welche Kriegsgeschichten die alle hochgezogen haben, konnte ich auch nicht mehr verfolgen, weil die haben so große Wodka-Shots gesoffen, dass ich so steinsturzbesoffen war, bevor das erste Essen kam. Und die hatten sich gerade mal so langsam den Nacken, gelockert und okay, go, bitch. Ja. Ich war komplett am Arsch. Das war der schlimmste Suff meines Lebens. Und es war im Juni, es war die weiße Nächte, das heißt, es gab keine Nacht. Es gab nur eine Stunde, die kurz ein bisschen dunkler wird und du bist komplett beschissen voll und am Tag und es ist furchtbar gewesen.
Also unangenehm, wenn man sich dann noch so richtig sieht, weil es so hell ist.
Übel. Ja, ja. Und ich habe damals in einem Airbnb von einem schwulen Paar gelebt. Das war echt crazy.
Und die waren da, oder?
Ja, ja.
Okay.
Ich weiß nicht, was passiert ist nachts. Ja.
Wohl, das war den kleinen Süßen hier ins Haus.
Ja. Aber crazy, meine Güte. Also.
Ja. Tödlich. Ja, und Zipporo bei den Griechen. Ja, ich bin mal gespannt.
Ja.
Ich war mal auf einer italienischen Hochzeit und die haben nachts dann irgendwie noch so Pasta aglio olio gemacht. Das ist irgendwie so eine Tradition, dass dann der Bräutigam für die ganzen Gäste…
Bitte nicht, ey.
Keine Ahnung, es gab Traditionen auf jeden Fall, die da durchgeführt werden. Ich bin mal gespannt, was die Griechen für Traditionen am Start haben.
Ich bin ja Trauzeug, ich muss bei den Griechen auch irgendwie so einen traditionellen Breakdance vorführen. Ja. Habe jetzt schon Schiss, dass mein Knöchel bricht. Ja, alles Mögliche.
Ach, ist das, wenn man diese Schultern, die Arme so hoch und die…
Egal, stell dir Stereotyp griechisch vor, genau das.
Ja. Ist sehr cool.
Aber ich habe mal eine Frage an dich.
Ja, bitte. Ja.
Glaubst du, dass deine Kindheit, deine Erziehung, deine Eltern einen maßgeblichen Anteil daran haben, dass du niemals heiraten wirst?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist eine krasse Frage, oder?
Aber ich habe mir darüber schon mal Gedanken gemacht und ich bin immer der Überzeugung gewesen, dass meine, so wie meine Eltern denken, was ich so mitbekommen habe und so, dass das der Grund ist, warum ich nicht heiraten möchte.
Aus Antiposition oder weil du glaubst, dass sie es richtig gemacht haben?
Also meine Eltern sind verheiratet, aber sie haben schon früh oder schon immer betont oder erzählt, dass sie nur aus steuerlichen Gründen geheiratet haben.
Ja.
Und die haben nichts Romantisches irgendwie. Meine Eltern, die sollten auch eigentlich, die hatten nur eine Affäre am Start und dann… Meine Mutter hat irgendwie ihren damaligen Freund, meinen Vater, betrogen und solche Sachen. Dann ist sie schwanger geworden, so ganz wild.
Oh boy, okay.
Und mein Vater wollte nie Kinder und so. Und die haben geheiratet, weil damals, ja schon ein paar Jahre her, war das nicht so angesehen, nicht verheiratet zu sein, wenn du ein Kind bekommst. Und meine Mutter war auch schon im dritten Monat schwanger, als sie standesamtlich geheiratet haben. Die haben auch nie kirchlich geheiratet, weil die sind
haben es für einen Zettel gemacht, ja.
Genau, und meine Großeltern, also die Eltern meiner Mutter, sind auch nicht zur Hochzeit gekommen, weil die das überhaupt nicht, weil die sind Christen, katholisch. Und dass die jetzt nicht kirchlich heiraten und dann auch noch irgend so einen Typen, meine Großeltern hatten meinen Vater irgendwie einmal gesehen oder so, es war ja halt irgendwie.
Okay, die haben dann gehatet.
Und dann war meine Mutter noch schwanger bei der Hochzeit schon und nicht erst nach und so.
Okay.
Und die sind nicht zur Hochzeit gekommen.
Krass. Ja.
Und das, also das hatte nichts mit Liebe zu tun, sondern eher mit so einem,
ist ein Deal. Mhm.
So, und genauso haben die das irgendwie auch weitergegeben. Meine Mutter hat auch ihren Nachnamen behalten, also da haben die auch kein irgendwie Ding draus gemacht. Gleich, da haben eine Münze geworfen, welchen Nachnamen die Kinder bekommen.
Das war der voll Zufall. Rebellisch, ja.
Ja, genau, so aus dem Grund, meine Eltern sagen immer, dass sie eher Freunde sind als irgendwie so Liebespartner.
Ja.
Und die verstehen sich aber jetzt im Alter immer besser. Ich glaube, mit uns Kindern hatten die viel Stress und Überforderung zwischendrin auch mal. Aber die haben sich der Aufgabe einfach gestellt, Kinder zu haben gemeinsam und sind, wie gesagt, auch immer noch zusammen, aber die Ehe oder so hatte nie eine Bedeutung für die.
Ja.
Und umso verwunderter bin ich, dass meine Brüder beide geheiratet haben,
machen.
Auch kirchlich und, und da so total traditionell irgendwie.
Ja, und das ist irgendwie interessant, weil dann das würde dafür sprechen, dass man doch nicht wirklich seine Prägung an den Eltern oder so ablesen kann.
Ja,
also ich hab so eine Fantasie von, okay, entweder du orientierst dich komplett an deiner Erziehung oder du machst genau das 180 Grad Gegenteil aus so einer Anti-Position. Und ich meine, wie kommen wir drauf? Ich meine, das eine ist Beziehung, aber halt auch Thema Sexualität. Was wir wirklich glauben, wie viel Kindheit, Erziehung, Kindheitserinnerung unsere Sexualität prägt. Ich glaube, es ist bei einer wirklichen traditionellen Sexualtherapie immer ein Thema.
Voll.
Und ich frage mich, wie viel können wir ablesen aus dieser Historie? Würde mich echt interessieren. Ich habe so in der Vorbereitung echt viel nachgedacht und ich merke so, selbst das Reflektieren hat schon eine Art von therapeutischen Effekt.
Ja, total. Du hast ja gerade gemerkt, dass ich wie ein Wasserfall geredet habe, weil das ist ein super großes Thema.
Ja.
Also ich habe mir da schon häufig Gedanken drüber gemacht, gerade weil ich auch so wie ich mein Leben lebe mit irgendwie offener Beziehung oder Polyamorie oder was auch immer, das eher so ein bisschen aneckt und ich frage mich, natürlich habe ich mich schon gefragt, woher kommt denn das überhaupt, dass ich so denke oder
Freigeistigkeit oder was?
Genau.
Ja.
Und da habe ich mir schon viel Gedanken drüber gemacht.
Ja.
Und wie ist bei dir? Ich glaube nämlich oder was du sagst,
das ist ein Thema, wir haben eine Stunde Zeit, oder?
Ja. Muss schneller reden.
Ja.
Weil ich glaube nämlich auch, dass du dich entweder dafür oder komplett dagegen entscheidest.
Heiraten jetzt in dem Fall?
Ja, zum Beispiel.
Ich glaube, so die einfache, die kurze Antwort ist, dass ich in meiner Familie oder in meiner Herkunft nie einen positiven Ausgang von Hochzeit gesehen habe. Also ich habe in meiner Kindheit nur einmal eine Hochzeit mitbekommen. Das war meine Mutter mit meinem Stiefvater. Da war ich 6, 7, 8 Jahre so um den Dreh. Und ich habe das, ihre Ehe und die Zeit, die sie zusammengebracht haben, verbracht haben, nie als positiv erlebt. Und für mich war es eher so wundersam, warum man da so einen großen Basar drumherum macht. Und wie es dann halt auch geendet ist. Tatsächlich unschön.
Mhm.
Und Scheidung und so weiter. Und
wie viele Jahre später? Also wann hast du die Scheidung so mitbekommen?
Wie?
Wann hast du die Scheidung mitbekommen? Wie alt warst du?
Ich habe keine Ahnung. Ey.
Ungefähr? Pubertät oder?
12, 13 Jahre alt. Also die Ehe vielleicht 6, 7 Jahre gehalten. Mhm. Ja. Und ansonsten war so, meine Mutter war sehr jung, als ich auf die Welt kam. Und entsprechend war das ist wahrscheinlich eine andere Lebensphase. Also die war gar nicht so. Das war halt ihre einzige Hochzeit, ihre einzige Ehe.
Mhm.
Und das war in einem relativ jungen Alter. Und davor, meine Eltern sind beide so jung, dass Hochzeit einfach gar kein Thema gewesen wäre. Ich habe meinen Vater erst sehr spät in meinem Leben mit 8 Jahren richtig kennengelernt. Ich habe die ersten 2 Jahre meines Lebens mit ihm verbracht und dann wieder. sporadisch. Und deshalb ist so, das Konzept von Hochzeit ist bei mir, lebt bei mir eher im TV als im echten Leben. Mhm. So. Ich habe das nie wirklich als etwas, als was Traditionelles empfunden, was irgendwo in meiner Menschlichkeit verwurzelt wäre. Ich kann es gar nicht genau sagen. Es ist nicht so, als hätte ich irgendwo eine emotionale Überzeugung, dass das zu uns gehört. So, ich habe das immer irgendwie, also klar, als Zwölfjähriger denkst du nicht, oh, das ist ja nur ein Konzept. Aber ich habe es trotzdem irgendwie immer so als ein Skript wahrgenommen von etwas, was man vorspielt, wie so ein Schulschauspiel.
Ja, so eine Aufführung.
Man aufführt für andere. Mhm. Und ich glaube, so über die Jahre meine Überzeugung war, nee, also das Gefühl und die Liebe, dafür brauche ich kein Schauspiel machen. Also ich kann heiraten und das Gefühl nicht haben und ich kann nicht heiraten und das Gefühl haben.
Ja.
Also worum geht's hier? Ja.
Die verheiratet sind, sagen, dass diese Verbundenheit mit der Ehe,
das Commitment,
genau, dass es nochmal irgendwie viel tiefer geht, als wenn man sich quasi nur so sagt, ja, wir sind zusammen. Also, weil die Hürde, sich zu trennen, ist natürlich größer, macht, weil so eine Scheidung fucking teuer ist. Man.
Ja.
Aber
Hochzeit ist fucking teuer, je nachdem, wie man es macht, ja.
Das stimmt, ja. Und ich kann das schon verstehen, dass es irgendwie cool ist, so die Liebe zu feiern und so. Also das ist es so, weil wann macht man das irgendwie mal? Weißt du, so, man feiert seinen Geburtstag und warum nicht so dieses Paar sein?
Weißt du was, ich so wie du sagst, ich sehe da so diesen Vertrag und ich meine nicht den Zettel, sondern da gibt es etwas, da gibt es einen Umstand, da gibt es was Äußeres, da gibt es wie so ein Schloss, was wo dran gemacht wird. Und ich glaube, was du dann machen kannst, ist das Gefühl von Commitment richtig ganz zulassen.
Ja, genau.
Da ist so dieses, okay, nee, also mein Versprechen hat nicht nur in Worten, sondern hat auch eine, wird auch von allen anderen gesehen.
Ja, und dann noch vor Gott oder so,
und, was ja, es dann noch stärker macht. Wie viel ich glaube. Ja, und ich glaube, was dann passiert, ist so dieses, ich kann diesen letzten Zweifel, ich könnte ja gehen, loslassen.
Ja,
und
richtig.
Ich glaube, ich kann dann mehr in die Liebe droppen. Und das verstehe ich.
Ja, genau.
Oder ist das so?
Total, ja.
Resoniert das so?
Das kann ich auch verstehen.
In die Liebe so rein entspannen? Ja, wahrscheinlich.
Ja. Und ich glaube trotzdem, dass ich das nie brauche.
Ja, ja. Und ganz ehrlich, ich habe auch in meiner Geschichte, ich hatte wahrscheinlich echt ganz die Wahrnehmung, dass auch dieser Akt der Hochzeit meiner Mutter in dem Fall kein Akt der Liebe war.
Ja, das ist bestimmt so.
Also diese feinere Wahrnehmung einfach von, ja okay, ich fühle mich eben mit meinem Stiefvater gar nicht wohl, warum heiratet die denn? Also ich bin auch so als Kind von meiner Mutter, muss ich so ein, hä, warte mal, der heiratet die und dann ist er eben mein Vater, aber der ist doch nicht mein, ist so komisch. Ja,
ja.
Und ich habe da nie, also ich merke, ich muss da keinen mentalen Aufwand betreiben, um mich dagegen zu stemmen. Und ich fühle mich aber auch so locker im Leben, dass ich sage, okay, wenn es mich erwischen sollte, auf welcher Wegen auch immer, ich würde mich aus Konzept auch nicht dagegen wehren.
Ja.
Weißt du, wenn die Liebe dich D-Zug-mäßig überfährt und du bist so, wow, okay, krass, das habe ich nicht erwartet.
Ja, oder vielleicht triffst du eine Person oder eine Frau, die sagt, für mich ist das super, super wichtig. Also das ist irgendwie, aus welchen Gründen auch immer.
Und du kannst aus Herzen schenken oder
genau,
so.
Genau, oder sagst du, okay, weil das für dich mache ich das jetzt halt. Also das kann ich auch verstehen. Und ich glaube schon, dass viele Menschen aus Liebe heiraten, aber natürlich gibt es auch die irgendwie aus einer, weil man es halt so macht, irgendwie heraus. Ja. Wir sind jetzt schon so lange zusammen.
Und ich will, also wir haben oft so Urteile über Beziehungsformen. Ich glaube, das ist halt einfach eine sehr, du musst dir selbst gegenüber integer sein, warum du etwas tust.
Ja.
Und du bist halt einfach immer nur so ehrlich, so bewusst du bist. Und ich glaube, dass halt viele subbewusst schon noch von einem romantischen Traum getragen sind.
Ja.
Und von einem Point of View, also der Idee, dass mein heutiger Gefühlszustand sich für Jahrzehnte in die Zukunft projiziert. Und da habe ich was dagegen, wenn Menschen zum Beispiel nicht eine substanzielle Zeit gedatet haben, bevor sie heiraten.
Mhm.
Weißt du, also ab wann weiß ich, dass ich in einer Wachstumsbeziehung bin, wo Ehrlichkeit, wo gegenseitiges Vertrauen, wo man sein Wachstum bestärkt? Ab wann kann ich das wissen? In einem halben Jahr? Ich glaub's nicht. Ich habe Menschen erlebt und die ändern sich in den ersten 3-4 Jahren nochmal. Und Weißt du?
Total. Finde ich an sich auch. Ich finde es auch super spannend. Also witzig, dass wir jetzt irgendwie so über die Ehe so viel reden, aber es ist halt auch echt ein spannendes Thema.
Machst du deinen Kniefall live? Ja,
bitte nicht. Du wirst meine Antwort kennen. Spannend ist, und das ist, vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, aber dass Paare, die schon ein paar Jahre zusammen sind, 6, 10 Jahre, Freunde, meine Eltern waren 25 Jahre zusammen, dann haben sie erst geheiratet. Mhm. Also dass wenn nach einer Zeit, wo man sich kennt und so, dann irgendwann entscheidet zu heiraten, dass es dann wie so ein Wachrütteln ist, weil dann, du musst dich ja mit so ein Jahr oder bis ein halbes Jahr vorher mit der Hochzeit beschäftigen, mit der Feier und so.
Ja, ja, ja.
Wen laden wir ein, lalala und so. Und dann, es gibt ja diese bekannten kalten Füße oder so eine Panik bekommen irgendwie vom Heiraten. Weil da kommst du natürlich in so einen Status, dass du dir so ein bisschen überdenken musst, okay, warte mal, ist das jetzt für immer so? Weil die Hochzeit, die soll ja eigentlich so, bis das der Tod uns scheidet oder so.
Ja.
Genau, und oh Gott, will ich das jetzt wirklich, ist das wirklich die Person so, die, also es wird alles so viel überdacht und für manche bedeutet das, dass die noch vor der Ehe die Kurve kriegen, sich zu trennen. Und es gibt viele, die kurz nach der Hochzeit oder nach der Heirat sich trennen 1, 2 Jahre später oder so, obwohl sie vorher schon ewig lang zusammen waren. Also bei den Freunden meiner Eltern, die 25 Jahre zusammen waren, die haben dann geheiratet, ein Jahr später waren die getrennt.
Meinst du, da kommt dann also mit dem sich in die Ehe rein entspannen auch das wahre Gesicht zum Vorschein?
Ich glaube, jeder bleibt, wie er ist, nur dass du selbst auf einmal überdenkst und bewusst drüber nachdenkst.
Also du hast vorher Dinge nie zu Ende gedacht, sondern immer nur so weit gedacht.
Du warst einfach drin.
Ja, ja, ja. Ja, ich meine, Ehe, ich glaube, für uns zwei wird es kein Thema werden.
Nö.
Und deshalb, also ich meine, woher kommen wir? Der Impuls war, wie hat deine Familie, deine Eltern, wie haben die alles Intime geprägt? Ich meine, Hochzeit und Zweisamkeit oder wie man Beziehungsmodelle führt, ist ja nur eins davon. Ich finde auch Sexualität wichtig.
Total.
Ich finde, wenn wir in unsere Workshops gehen.
Umgang mit dem eigenen Körper.
Ja, also wie viel davon abhängt, ist unglaublich groß. Also was dir vorgelebt wurde, was dir verboten wurde, was dir für Glaubenssätze eingetrichtert wurden, ist, glaube ich, sehr maßgeblich für deine Entfaltung in der Hinsicht. Und darüber habe ich Lust, mehr zu reden, hast du.
Ja, total. Ich habe sehr viel zu erzählen.
Ich bin neugierig. Was ist so
für mich ist das gerade auch sehr
was ist dein erster, was ist Thema. Denn, was ist so dein, was ist der Gedanke, den du am wenigsten gerne aussprechen würdest in der Hinsicht? Was ist so etwas, was eine Selbstoffenbarung ist in der Hinsicht, wie deine Eltern deine Sexualität geprägt haben und was daraus alles entstanden ist?
Ja, da fällt mir ja direkt ein, dass ich... Also ich habe eine sehr lange Zeit meines Lebens so Beziehungen und sowas zu anderen Menschen und auch mein Wohlbefinden über Sex definiert.
Mhm.
Also je mehr Sex ich hatte oder je verschiedener die Geschlechter, also je mehr Sexpartner ich hatte oder sowas, desto besser fand ich das für mich, was nicht so war. Aber ich habe teilweise extra nicht mehrmals mit einer Person geschlafen, weil auf meiner Liste da ja nur ein Strich wie, ist für eine Person.
Ich bin, also das hast du öfter schon erwähnt.
Ja.
Ich meine, wir kennen uns lang genug und ich schaue noch nicht dahinter.
Ja, genau. Und ich habe gewusst, das muss irgendwas mit meiner Erziehung oder so zu tun haben.
Also dich hat etwas geprägt und du wusstest, mich treibt da etwas an.
Ja, genau.
Ja.
Und es ist aber super schwierig für mich, so ein sexuelles Verhalten den Eltern zu verknüpfen, weil ich habe so überlegt, okay, ist das ein Verhalten, was ich irgendwie mitbekommen habe bei meiner Mutter oder bei meinem Vater oder so?
Ja.
Und ich dachte mir so, nee, also das stimmt ja nicht. Und mir war das lange unangenehm, das zu verbinden mit irgendwas mit meen Eltern, weil Eltern sind ja in erster Linie nicht sexuell für Kinder.
Aber hast du es geschafft, die Connection zu bringen oder?
Ja.
Ich meine, muss ja nicht Eltern sein übrigens. Also, weißt du, ich meine, wir kommen in die Schule und Hormone kicken, deine Pubertät kickt, andere, du hast plötzlich sehr viel mehr andere Menschen um dich und hast noch dazu eine Stresssituation. Also oft Leute prägen definitiv zwei Phasen, meiner Meinung nach. Und das ist deine Kindheit bis 7 und zwischen 7 und 14 dein Einstieg in das Schulleben und in die ganze Hierarchie, ja, und alles, was dich so prägt.
Und, genau. Und Mobbing-Erfahrung, ja, oder keine Ahnung was. Ne?
Also was ist deine Brücke zu, ich muss so viele verschiedene Sexualpartner haben wie möglich?
Das war, oder, also ja, ich, das, was dahinter steckt, ist, glaube ich, so dieses Kontrolle haben und bevor irgendwas mit mir passiert, passiere ich.
Aha.
Ja. Und so das sehr Autoritäre, und mir wurde auch immer so gesagt, so ich kann alles, aber auch so meine Meinung zu vertreten, war auch mal so wichtig, musste ich auch bei meinen Eltern viel üben und so. Und ich habe auch, das hat jetzt meine Mutter letztens noch erzählt, so mehrere so Selbstverteidigungskurse für Mädchen, war ich 10 oder 11 oder sowas. Und da hat man nicht nur gelernt, irgendwie, wie man am besten irgendwie Finger ins Auge steckt, wenn er dich angreift, sondern vor allen Dingen, wie ich durch die Gegend laufe, so selbstbewusst, dass ich nicht als Opfer erkannt werde.
Wow.
Und das ist so krass, weil das hat mich extrem geprägt. Also von meinem Kopf her habe ich, wenn ich in Situationen bin, in irgendeiner dunklen Gasse nachts oder so, ich laufe da rum, glaub mir, ich habe selbst, ich denke mir selbst manchmal, dass bloß keiner auf die Idee kommt, mich jetzt anzulabern, weil der wird im Krankenhaus landen.
Ja.
Also ich habe so ein Selbstbewusstsein von wegen, ey, sprich mich bloß nicht an, weil ich bin gefährlich für dich und nicht du für mich.
Oh.
So, und das kommt auf jeden Fall von dieser, ich finde es ein bisschen
witzig,
aber.
Also du hast dich irgendwie
das krass mitgenommen.
Massiv schützen müssen, weil, also jetzt auf die Sexualpartner heißt, wenn jemand, also das ist ja eigentlich ein Schutz vor emotionaler Kontrolle. Also jemand, der das dritte Mal mit dir Sex hat, könnte einen Grip on you kriegen. Also könnte er Zugriff zu deinem Herzen haben und dann bist du ausgeliefert oder so.
Ja, also das, was von meinen Eltern mitgegeben ist, ist, kontrolliere einfach alles.
Echt jetzt?
Immer. Ja.
Und hast, also, ich meine, du hast gesagt, das war nicht die Erfüllung, das war irgendwie ein Muster, wie so ein Programm, was in denen abläuft.
Ich habe auch mal direkt gesagt, so, hey, wir können uns treffen und Sex haben und alles, aber komm bloß nicht auf die Idee, auf irgendeine Beziehung mit mir führen zu wollen. Das habe ich von Anfang an klar gemacht.
Wo ist die Transferleistung? Also deine Eltern sagen, kontrolliere alles. Aber die haben ja auch ihren Grund, warum sie das dir mitteilen. Also haben die dir so eine Reason Why gegeben? Also war da so ein Satz drin, sonst passiert Punkt, Punkt, Punkt? Oder hast du diese Transferleistung einfach gemacht?
Ich glaube, das war so, ich habe ja zwei Brüder und meine Mutter ist auch eine sehr autoritäre Person irgendwie, so. Und mir wurde immer gesagt, so als Mädchen bist du eher gefährdet quasi.
Ah, ja, okay.
Und deswegen bilden wir dich jetzt aus, dass du ein Typ wärst, so der dem keiner was tut. So
ja,
auf
ziemlich
die Art.
Viele männliche Prinzipien.
Genau,
dahinter.
Ja, total. So. Irgendwie war denen das wichtig, ich weiß gar nicht, ob die das bewusst gemacht haben, aber dass ich nicht dieses kleine, schüchterne, liebe Mädchen werde, dem man wehtun kann.
Ja.
Sondern die wollten so sicher sein, dass ich irgendwie safe bin und am besten kümmere ich mich selbst darum.
Mhm.
Und haben mir alles mitgegeben, dass ich mich durchboxen kann halt, ohne verletzt zu werden.
Und jetzt habe ich den Salat.
Ja, das führt halt dazu, dass ich halt komplett meine Emotionen abgeschnitten habe.
Ja.
Genau. Aber das ist definitiv, das kommt daher.
Ja, krass, weißt du, ich denke gerade nach, wenn ich jetzt, stell dir vor, wir kriegen ein Kind und es wäre eine Tochter. Ich hätte den gleichen Impuls wahrscheinlich. Also eine liebevolle Idee von, bevor ich den Dude nach deinem Übergriff suchen muss, hau ihm lieber die Eier selber raus.
Ja.
Verstehe ich irgendwo. Und ich sehe halt auch, was ich nicht ganz verstehe, und ich meine, du musst es nicht beantworten hier im Podcast, aber die Intensität deiner Übersetzung ist ja schon noch eins krasser als die reine Botschaft deiner Eltern. Also, was du dann mit diesem wechselnden Sexualpartner draus machst, ist ja schon ein extremes Prinzip oder eine extreme Überzeugung, ich wundere mich, ob es da einen Motor in dir gab, der sagt, ich muss auf jeden Fall überleben, und das heißt, niemand kommt mir nur einen Millimeter zu nahe oder so. Das baut ja auf was auf. Ich meine, das muss ja auch durch deine eigene Angst getrieben sein.
Ja, ja, ich glaube, dass es so in der Reflexion, ich war früher ein super schüchternes Kind, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, aber war ich tatsächlich.
Ja.
Und ich glaube, ich habe einfach extrem viel gegen mein Naturell gearbeitet. Und es gab Situationen, ich war lange auch Mobbingopfer zum Beispiel in der Schule.
Ja.
Und ich glaube, ich habe gemerkt, okay, das meinen meine Eltern mit kein Opfer oder Opfer zu sein oder so.
Mhm.
Und habe gemerkt, dass sowas passiert. Und habe mich dann vielleicht umso mehr, also weil irgendwie Situationen, die mir nicht gut getan haben oder wo ich gemerkt habe, so boah, da komme ich nicht so gut mit klar, jetzt muss ich noch härter werden.
Das hat sich selbst verstärkt, dann vertieft durch deine Erfahrungen, die deine Überzeugung wiederum gestärkt haben.
Ja. Und dann irgendwann war es aber so, dass ich überhaupt gar keine Gefühle mehr hatte, für irgendwie mal einfach alles egal. Also auch die wenn es um Sex geht, auch die Typen, mit denen ich geschlafen habe, waren mir völlig egal. Und ich habe auch auch viele krasse Sachen, auch sexuell gemacht, ich glaube, um einfach vielleicht ein bisschen was zu spüren.
Mhm.
Um das, was ich die ganze Zeit aufgebaut habe und diese Mauer, die ich da hingemacht habe, aber dahinter spürst du halt nichts mehr.
Mhm.
Und dann habe ich halt angefangen, krasse Sachen zu machen, weil ich dachte, okay, irgendwas muss doch da sein.
Brechstange, so. Hau die Mauer rein irgendwie.
Genau, und bevor ich den Weg dann gegangen bin, mal Emotionen zuzulassen und jemanden vielleicht näher kennenzulernen oder sowas, habe ich das halt in exzessiven oder sehr harten oder brutalen Sex oder sowas gemacht, ja.
Hm.
So.
Ja, krass.
Ja.
Gibt's einen Moment in deinem Leben, egal wie lange der jetzt her ist, wo du gemerkt hast, boah, das funktioniert nicht mehr?
So wie ich es gemacht habe.
Ja, also irgendwo auf in dem Prozess nichts mehr zu spüren, bist du ja gestolpert und hast gesagt, okay, so geht's ja nicht weiter. Oder wie war das für dich? Ist das schleichend? Ist das ein Moment?
Ja, nee, das ist schleichend. Also ich war dann ja auch lange in einer monogamen Beziehung und so. Und habe irgendwann gemerkt, also ich war lange ziemlich so taub und habe einfach so gelebt und bin dahin gedümpelt so.
Hm.
Aber es hatte nicht viel mit Spaß zu tun, es war eher Funktionieren im Leben. Und es war so ein schleichender Prozess und so richtig erkannt oder nach dem Durchbruch quasi, dass ich gemerkt habe, warte, ich muss irgendwas ändern. Das war in meiner Ex-Beziehung, wo wir dann die Beziehung geöffnet haben und so, wo wieder so ein bisschen Bewegung da reinkam. Und tatsächlich, als ich dich kennengelernt habe. Ich glaube, dadurch, dass ich so offen für Neues war und mich verändern wollte, ist auch zustande gekommen, dass wir uns zum Beispiel kennengelernt haben.
Ja, du bist voll in meine Workshops reingestolpert. Also ist wirklich so, irgendwo bist du schon auf den Zug aufgesprungen und warst dann im Retreat dabei. Und dann,
Da habe ich dann mal so mitgekriegt, okay, das ist ein...
Ja, also, du brauchst nur so ein, zwei Lichtspalte und dann merkst du, oh, da gibt es einen anderen Pfad, da gibt es einen anderen Weg oder so. Ja, schön. Ja.
So,
danke fürs Teil. Das ist ein therapeutisches Gespräch hier.
Ja, voll.
Ist es dir zu intim?
Nein, gar nicht.
Ich finde,
mir ja viele Gedanken
also,
darüber auch.
Was ist so, hab ich in meiner Geschichte irgendwelche Bausteine, wo du nicht so Bescheid weißt, wie du glaubst, Bescheid wissen zu müssen?
Ja, ich glaube, da gibt es viele.
Ich bin neugierig. Ja. Ja.
Also, hast du ja schon häufig geteilt, aber was ich zum Beispiel nicht so richtig, wo ich nicht so richtig hinterblicke, ist die Beziehung zu deinem Vater oder also was das hattest du und da musst du auch nicht drauf antworten, wenn es
also ist es eine Frage, wie sich das sexuell äußert oder so, weil
weil ich glaube oder auch auf Beziehungen, weil also hattest du das Gefühl, du bist so verlassen von dem oder also wie ist so dein Gefühl? Weißt du, wie ich meine? Weil das macht ja viel mit einem zu sehen, wie führen die Eltern Beziehungen, aber die haben ja keine Beziehung geführt dir, die du mitbekommen hast. Aber er war ja trotzdem dein Vater, aber eine Zeit lang auch nicht da. Und wie deine Eltern miteinander so kommuniziert haben. Das weiß ich auch gar nicht. Also
das weiß ich ja auch nicht. Also ich meine, bis zu 2 Jahren kann ich dir nicht sagen, was da war, weil da war ich bin ich unfähig, Erinnerungen zu haben. Und ich kenne ja meinen Vater erst wieder ab 8 Jahren ungefähr.
Ja, und da?
Und habe ihn dann 3-4 Mal im Jahr gesehen. Also das ist keine, weißt du, es ist spannend. Ich habe das für in meinem Leben, ich merke die Achillessehne, weißt du, ich spüre für mich die Verletzung der Männlichkeit und gleichzeitig spüre ich aber nicht ein Vermissen, das mir bewusst sein könnte, weil, also weißt du, wenn du so auf die Welt kommst, dann ist es ja dein neues Normal.
Ja, was du nicht kennst, ja.
Also als Baby denkst du ja nicht, hey, die anderen Babys haben alle 2 am Kinderwagen, bei mir ist nur 1. Das denkst du ja nicht wirklich. Und das Zweite ist, nur weil der Vater in dem Moment fehlt, heißt es ja nicht, dass du andere Vaterrollen findest.
Ja, mein Onkel war ja
und das
sehr
war
präsent.
Für mich mein Onkel, also der Bruder meiner Mutter, der war, ich glaube, 10 Jahre älter ist, war als meine Mutter. Und ich bin mir sehr bewusst, dass das einfach diese Rolle schon gefüllt wird mit etwas. Ja, und dass du es auch suchst aus dem Brauchen heraus.
Ja.
Also ein Junge zumindest würde ich sehr stark behaupten, du brauchst diese, egal welcher, ob das ein Kindergärtner, ein Grundschullehrer oder ein Onkel oder irgendwas ist, du wirst schon den Mann finden, den du als dein Vorbild dir zum Nachmeißeln nimmst. Auf jeden Fall, ja. So.
Und glaubst du, dass wenn deine Eltern jetzt irgendwie noch zusammen wären und das alles so ganz klassisch gelaufen wäre, dass du, weil du hast dir ja immer Mentoren gesucht oder sie gefunden.
Ja, ich habe immer schon.
Wäre das auch so, meinst du?
Dass ich Mentoren suchen würde?
Ja, wenn deine Eltern zusammen gewesen wären.
Nee.
Also, obwohl du ja deinen Onkel hattest, weißt du?
Ja, das Problem beim Onkel war, du nimmst natürlich irgendjemand. Ja, also, du nimmst natürlich die naheliegende Figur, weil du bist ein Kind, du kannst ja nicht rumlaufen und sagen, hallo, möchten Sie gerne meine Vaterrolle sein? Also das kommt ja einfach so. Und das Problem war halt, mein Onkel war halt ein sehr trauriger, depressiver Alkoholiker.
Mhm.
Und da habe ich viel aufgenommen, was ich von meinem Vater wahrscheinlich nicht so gelernt hätte. Mein Vater ist ein ziemlich straighter Dude.
Ja, der ist voll lieb.
Hat auch, ist echt ein Mann, ist einfach ein reifer Mann, wirklich. Und er ist mir sehr nah, hat 2 Tage vor mir Geburtstag, also wir sind auch irgendwie sehr allein, was so die Persönlichkeit betrifft.
Mhm.
Und ich, weißt du, das ist so, ich wünsche mir nichts anderes, weil ich bin ganz happy, wie ich bin. Und ich kann mir vorstellen, dass ich im Grunde an der Baseline eine gesündere, eine glücklichere Person wäre, wenn es andere Bahnen gelaufen hätte. Minus dem Wissen, das ich heute hatte, dadurch, dass ich mir Mentoren suchen musste.
Mhm.
Und das, natürlich bin ich froh, dass ich meinen Weg gemacht habe, weil das war halt konstantes Entwurzeltsein, heißt auch Wurzel suchen.
Mhm.
Das heißt, die Idee, dass anders besser gewesen wäre, ist ein Fehler im System, weil ich weiß das nicht.
Ja, richtig.
Das ist ein bisschen, also meine Vorstellung, wenn ich die Augen zumache, ist so, boah, nee, also mein Vater und wie ich ihn kenne, dieser liebevolle, ganze Mann, boah, der hätte mir schon geiles Zeug beigebracht. Das wäre schon echt geil gewesen. Mhm. Aber was ich dadurch alles nicht hätte, das weiß ich nicht. Und deshalb will ich es nicht anders haben. Aber da ist natürlich diese Vaterwunde und die, also das war, habe ich immer zu meiner Aufgabe gemacht, daran auch zu arbeiten. Ja.
Und sexuell gesehen, wie hat sich das ausgewirkt, dass du so vielleicht auch verschiedene
Die größte ist wahrscheinlich der größte. Wahrscheinlich der größte Punkt. Willst du es hören?
Auf jeden Fall.
Ja, oh Mann, also habe ich es wahrscheinlich noch nie so erzählt. Also sexuell hat mich mein Vater natürlich nicht geprägt. Er war ja nicht anwesend in den Phasen. Aber ich hatte einen Stiefvater und meine Mutter hatte eine sehr spezielle, einen speziellen Hang zu sehr testosterongeladenen, oft LKW-Fahrern.
Okay.
Es ist ein Muster, was sich wiederholt hat.
Zufällig LKW-Fahrer.
Ja, also wirklich 3-mal. Also ist schon, krass. Ist schon. Und ich habe, also.
Wo hast du den denn kennengelernt?
Ich weiß nicht, ja. Und ich will es nicht wissen, wenn du mich so fragst, dann bin ich so, oh shit, stimmt, ja. Und ich habe kein Judgment, also liebe LKW-Fahrer da draußen, ihr seid geile Typen, weil ihr habt High on Testosteron und die hatten eins gemeinsam, das waren schon echte Haudegen immer. Das waren kräftige Männer, die haben angepackt, weißt du, keine Ahnung, ein Benzin, Diesel, LKW, was auch immer, gefahren. So. Und mein Stiefvater war der absolute Hornochse von einem Vollidiot. Ein okay. echter, also der war so testosterongetrieben, dass die ganze Persönlichkeit eine Form von Gewalt war. Also der war sowas von drüber aggressiv und direkt und also nicht, also der war mega Alpha. Das war einfach, das war ein fucking Alpha-Wolf.
Okay,
ja.
Kannst du es konkreter sagen? Also hat er geschrien?
Immer laut, immer aggressiv, immer direktional. Nein, das wird jetzt gemacht, so und zwar jetzt. So, okay. Da war immer das Bam, sofortige Faust in die Fresse. Mhm. So, also bloß keine Widerrede. Und ich kann verstehen, warum das meine Mutter geil fand. Klar, ich meine, weißt du, je nachdem, wo, in welcher Polarität man abgeht, ja, und was man braucht, ist halt so ein sehr direktionaler Mann, gibt dir halt auch Sicherheit.
Ja, der so ihr Leben dann im
Und meine Mutter war jung und hatte mit ihm ihr zweites Kind und so. Und jung heißt, sie war 16, als ich auf die Welt kam. Also 17. Ja, mein Vater war ein Jahr älter, also wirklich junge Leute im Dorf. Also muss man auch alles dazu kalkulieren. Das heißt, ich stelle mir vor, das Bedürfnis irgendwie nach einem Mann, der die Richtung vorgibt, ist schon, ich glaube, da kann man sich als Frau dann drauf verlassen in einer unsicheren Situation. Ist eine Abstraktion von mir. Mhm. Ja. Und warum ich das sage, ist, ich meine, das war eine strenge Erziehung. Ich war immer noch ein Kind, weißt du, ich war 6, 7 Jahre alt. Und als die Ehe langsam zu Ende ging und meine Sexualität so langsam aufgewacht ist, habe ich diese Ehestreits mitbekommen. Und durch diese, es gab zwei wirklich sehr prägende Situationen. Und die eine war, dass es 1, 2 Mal heftige Streits gab, weil mein Stiefvater darauf bestanden hat, in den ganzen Ehestreits und so weiter trotzdem in seiner Wohnung nackt rumlaufen zu müssen. Weil er das kann, weil es ist seine Wohnung. Und was es mit mir gemacht hat, ist, ich habe das immer wahrgenommen, also da war wirklich auch so, das ist der Penis, das war halt so der bloße Schwanz und meine Mutter, die das nicht will. Und diese Männlichkeit, die so aufgedrängt wird.
Ja, dann übergriffig.
Das ist so, das ist meine Wohnung, das ist mein Schwanz und ich mache hier, was ich will. Und das hat mich extrem zum Nice Guy geprägt. Ich habe irgendwie verinnerlicht, Frauen mögen keinen Sex, Frauen mögen das nicht und Männer sind immer drüber.
Mm.
Also dieses Thema über die Grenzen gehen und ich hatte so ein abstrahiertes Gefühl, ich war ja emotional mehr in meiner Mutter als an meinem Stiefvater. Also ich habe mit ihr gefühlt, wie schmerzhaft das für ihr Feminines sein muss, dieses Maskulin ertragen zu müssen.
Ja, wenn es mich will.
Und in meiner sexuellen Geschichte wurde daraus so, hey, keine Sorge, ich will keinen Sex von dir. Du musst dich nicht sorgen. Ich will, nee, also alles okay, wir können beste Freunde sein, ich will dich gar nicht penetrieren. Also ich werde auf keinen Fall über deine Grenze gehen. Was hat mir natürlich schwierig gemacht, mich jemanden auch anzubieten oder es zu eskalieren oder einem Date direkt zu sein, zu sagen, hey, ich habe Bock auf dich.
Mhm.
Weil ich habe das immer mit einem Übergriff assoziiert. Und das hat mein Sexualleben extrem geprägt. Und was macht man dann? Man fängt mit Pornos gucken an, weil da bist du frei.
Ja, da tut so keinem weh.
Da bin ich nur mit mir und niemand tut's weh. Und das war der Einstieg in Pornos mit 11, 12 Jahren bei mir. So, und ich meine, diese Gewalt, die ging weiter. Der Grund für ihre Scheidung war also eine heftige Ohrfeige, die er ihr gegeben hat. Da war wirklich die ganze Familie in der Wohnung, weil es war kurz vorm Krankenhaus. Also auch so Gewalt gegenüber Frauen. Und das hat so eine tiefe Delle also nicht in meine Männlichkeit, aber in wie ich Angst habe, dass meine Männlichkeit auch sein könnte.
Mhm.
Obwohl sie es nicht so ist, war das halt so das Plus-Negativ, so auf keinen Fall.
Mhm.
Ja. Ich war schon brav, aber so böse werde ich sowieso nie sein. Und das, also so Thema eskalieren, direkt sein im Sex, nehmen, was ich will, was ja auch so voll schön sein kann, auch als gebende Person, auch als Frau in dem Fall, hatte ich immer Angst davor. Ich hatte immer eine Angstreaktion in meinem Körper, dass ich etwas dir Unrecht tun könnte.
Also hast du so mitbekommen von deiner Mutter, dass die alles nicht will und,
alles
der Mann
und er
nimmt
macht
sich alles.
Trotzdem. Ja. Und zwar mit aller Konsequenz.
Hm.
Oh, Ja, hab ich hab die Story schon oft erzählt in Sex-Sharings und ich merke einfach, wow, das ist eine Prägung. Ja. Mm. Ist im System.
Unbewusst. Ja, und auch wenn du das weißt, dass Frauen Sex haben, also das mögen, ist es trotzdem drin. Das dauert ewig, so
ein langer Weg zu verstehen oder also ich
zu integrieren.
Dass meine Kernidentität glaubt, dass du Sex magst, dauert echt lang. Mhm. Und dauert auch immer wieder. Also eine neue Person, da ist in mir immer wieder der Generalverdacht, dass es bei ihr doch wieder anders sein könnte. Mhm. Also das, weißt du, dass es im Kern geblieben ist und ich wirklich felsenfest überzeugt davon bin, Frauen wollen meinen Schwanz. Weißt du, wenn ich es ganz krass sagen muss. Es gibt Männer, die denken, ja, Frauen wollen meinen Schwanz, ganz klar. Mhm. Ja. Ich kann es kaum glauben, aber die können ja auch nicht glauben, dass ich genau das Gegenteil glaube.
Ja, du hast auch einen sehr empfindlichen Radar dafür, dass wenn eine Frau irgendwie eine kleine, weiß ich nicht, einen Gesichtsausdruck hat
zögert, weiß
oder
ich
so, genau, dann bist du sofort verunsichert und so, uff, vielleicht will die das gar nicht.
Ja, und weißt du was, die Kehrseite von diesen Verletzungen ist, dass ich wirklich sehr feine Fühler in der Hinsicht habe.
Ja, und also vielleicht auch zu fein.
Vielleicht auch zu fein und oft weiß ich vielleicht Dinge, bevor mein Gegenüber es weiß. Mhm. Und es ist ein Talent und es ist natürlich auch ein Stein.
Fluch und Segen.
Es ist ein Kieselstein in meinem Schuh, definitiv. Ja.
Und was machst du dafür, um das so zu ändern? Weil es ist ja auf jeden Fall gut, das zu erkennen, dass es so ist. Und ich meine, du bist ja schon eine ganze Weile jetzt auch mit deiner Sexualität recht frei und kannst Sex mit Frauen haben, ohne dass du jedes Mal denkst, oder?
Ja, doch, ich manage das natürlich immer noch.
Wie machst du das? Hast du da so Mantren?
Also das ist das, was man einfach Trauma nennt, also das echte Trauma. Nicht dieses, oh, mich hat jemand zu heiß gebadet, sondern körperliche Reaktion ist so tief, dass ich mittlerweile glaube, das ist eher zellulär als irgendwas mit dem Unterbewusstsein. Und das heißt für mich, dass ich immer noch merke, wie mein Körper reagiert, obwohl mein Kopf rein ist. Mhm. Und also managen heißt einfach auch Körperbewusstsein, mir gewahr sein, atmen können, wissen, wie mein, also was ich ja, weißt du, in unserem Online-Kursen, Masterclass und so weiter vermittle, ist ja genau das, ist die Weisheit, mein Nektar des Lebens, also weil ich das Überlebenselixier brauchte selbst. Körperbewusstsein, Atmung, wissen, wie ich mein Nervensystem beruhige, wie ich überschüssige Fluchtenergie aus meinen Muskeln führe. Das klingt so getrennt von mir, aber das ist das, was ich tun kann. Und natürlich positive Erfahrungen sammeln. Also du kannst, glaube ich, eine positive Zukunft nur auf Erfolg bauen. Das heißt, so gut wie möglich, ehrlich, gesunde Frauen finden. Also war bei mir der Kicker. Gesunde Frauen, die mit ihrer Sexualität rein waren, war für mich, ich hatte eine Freundin, da war ich, glaube ich, 28, die war 7, 8 Jahre älter als ich. Und das war ein weiterer Schritt für mich der Heilung, weil die einfach mit ihrem Körper und so im Reinen war und ich konnte an ihr heilen. Weißt du, ich konnte verstehen, wow, die mag wirklich Sex, die mag das. Mhm. Also, weißt du, ich dreh zurück und diese ganzen versuchten One-Night-Stands mit anderen Gleichaltrigen, weißt du, 25, 26, da ist natürlich diese kleine Körperscham, die noch haben, manchmal, sage ich mal, ist ja für meinen feinen Radar sofort der Beweis, dass ich wieder über eine Grenze gehe.
Ja, genau. Obwohl das einfach nur eine kleine Unsicherheit in der Situation ist.
Aber für mich war es halt so, mein Nervensystem hat sofort wieder zugemacht und zwar für Tage. Und das ist wie eine Blume, die aufgehen kann. Und das hat Zeit gebraucht und es hat gebraucht, bis mein Nervensystem aufgetaut ist. Und es war Traumaheilung und die hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Mhm. Ja. Ohne dass sie es weiß. Weißt du, sie weiß es nicht. Ich war da mit meinem Lingo noch nicht so weit, dass ich das hätte so sagen können.
Ja, aber jetzt im Nachhinein. Ja, auch viele Sachen kommen gesund, ja im Nachhinein erstmal passieren die Dinge und dann kann man es später reflektieren.
Ja, also gesunde Weiblichkeit, gesunde Frauen für verletzte Männer, also extrem wichtig. Mhm. Ja. Hatte ich das aufgeklärt ein bisschen?
Ja.
Bist du ruhig, denkst du über mich nach gerade?
Ja. Ja, ich denke über unsere beiden Wege so nach, weil ich weiß gar nicht, ob es bei mir ob ich das gesunde Weiblichkeit nennen kann, sondern Also ich habe auch zum Beispiel eigentlich, ich sage das eigentlich, weil bestimmt habe ich es irgendwo, aber zum Beispiel Scham für meinen Körper oder über meinen Körper oder so.
Mhm.
Ich wüsste jetzt nicht wo oder wie.
Ja.
Und auch keine, ich habe auch kein Problem, mir zu nehmen, was ich will im Sex und so. Und aber trotzdem weiß ich, würde ich das nicht als gesunde Weiblichkeit.
Nee. Also ich sehe, wenn du das so sagst, ich sehe immer ein schönes Bild aus der Theorie von Polarität, also dass es das Maskuline und das Feminin gibt und wir haben beides in uns. Also wir sind immer irgendwo auf einer Range, aber generell gibt es so die Idee, dass für eine Frau das Maskuline hinter dir steht, also dir den Rücken stärkt, dass du das Feminine nach vorne bringen kannst, also Feminin heißt die Empfängnis, kreativ sein, mit der Lust, mit dem Genuss gehen zum Beispiel, ist jetzt kein Stöckelschuh tragen, bla bla. Und das Gleiche zählt für Männer, wo es darum geht, dass das Feminine, das Mütterliche hinter dem Maskulin steht, dass man fühlt die Unterstützung, aber frei ist, maskulin, männlich, seine männlichen Werte zu leben oder in die Welt rauszugehen und was zu tun. Ja, fallisch zu sein, etwas auf die Welt einzuwirken, meine Welt zu machen. Und was ich so raushöre, ist so dieses, nee, das ist schon sehr viel, das dunkle Feminine, so ich nehme mir das jetzt.
Und das ist auch neu, das dunkle Feminine.
Ja, das ist so dieses shady Feminine, so nee, ich gehe über Leichen, das ist so die Kali-Energie von, gib's mir jetzt. Weißt du? Ja, das ist so, ich will jetzt empfangen, okay. Das ist so das dunkle Feminine. Mhm. Und das schiebt auch so das Maskuline vor. So, ich will jetzt gar nicht machen, was ich will. So, das höre ich dann bei dir, wenn du da so drin hängst, dann kommt, glaube ich, das mehr zum Vorschein. Und da gibt es halt das leichte Feminine, wirklich der Genuss und das Zulassen und das Tanzen mit dem Leben und so weiter. Und ich behaupte, du würdest es als peinlich ansehen. So, wer macht denn sowas, ja? Frauenworkshop.
Ja, also. Vor einem Jahr vielleicht noch.
Ja.
Aber ich bin ja auch im Prozess und arbeite da sehr aktiv dran, mehr an meine Weiblichkeit zu kommen.
Ja.
Und aktuell oder so inzwischen will ich schon sagen, dass ich mich mehr sich loslassen kann. Ich habe auch jetzt bewusst oder ja, keine Ahnung, ob das bewusst, aber so ein bisschen mir abgewöhnt, zum Beispiel, dass Sex für mich als Bestätigung sein muss.
Ja.
Also ich habe sehr viel Bestätigung für, dass ich irgendwie für jemanden wertvoll bin oder dass ich generell wertvoll bin, Wert habe, irgendwie ernst genommen werde, angesehen bin und so. Dafür habe ich Sex benutzt oder Verbindung schaffen. Das war für mich alles über Sex.
Mhm.
Das hat für mich eine sehr, sehr große Rolle gespielt und hat sehr viel von meinem Selbstbewusstsein ausgemacht.
Mhm.
Das heißt, je mehr Sex oder auch mit Maschinen oder sowas.
Was halt immer auch abhängt dann.
Ja, genau.
Ja. Also abhängt von, wenn du es nicht kriegst, dann wo ist dein Selbstbewusstsein?
Ja, genau.
Ja.
Genau, es war abhängig. Also ich war quasi abhängig oder mein Selbstbewusstsein davon. Und ich musste mir selbst einprügeln, so nein, das, wenn es zwischen dir und irgendeinem Typen zu einer Spannung kommt und es könnte eventuell auf Sex hinauslaufen, dass ich es nicht darauf anlege, weil als Frau ist natürlich auch oft nicht so schwer, das darauf anzulegen und es dann auch tatsächlich zu bekommen. Und ich habe das aufgehört, das darauf anzulegen. Und es hat erstmal sich scheiße angefühlt. Aber auf einmal war ich so wie so ausgezogen, so nackig.
Ja.
Und musste mir überlegen, okay, wer bin ich denn eigentlich ohne diese ganze Anerkennung und diese Bestätigung? Und habe dann festgestellt, dass, und das war mir eigentlich schon klar, aber das war noch nicht integriert, dass ich auf diese Anerkennung auch verzichten kann. Weil ich brauche die eigentlich nicht. Und das ist auch nicht die wirkliche Wertschätzung meiner Person, wenn jemand Sex mit mir hat.
Es kommt halt auf die andere, schon, auf das Gegenüber
das
an,
weiß
was
ich schon
sie an dir schätzt.
Gesehen, ja. Genau. Aber eine Person, die mich für andere Sachen schätzt, außer meinen Körper oder den Sex, den wir haben, ist auch viel mehr wert. für mich.
Dass ich jemals das aus deinem Mund höre, ist schon ein kleines Weltwunder. Ja. Also muss ich irgendwann kommentieren. Ja,
ja, genau. Und natürlich habe ich das vorher gewusst, aber das, ich habe das nicht geglaubt, wie du sagst. Das ist so tief in mir drin, war so, nee.
Ja, das, du bist, das ist eine ganz, das ist eine Kernidentität. Ja. Du bist da, ist sehr tief und du glaubst, nee, das ist wirklich die Wahrheit.
Genau.
Ja. Ja.
Und ich merke, also manchmal bin ich, das ist noch nicht lange so, dass ich das so mache. Manchmal denke ich mir so, boah, ja, jetzt wieder ein bisschen
Scheiß drauf,
rumtreiben und ein bisschen Bestätigung einholen und so. Wäre ja auch mal wieder spaßig so. Aber es zwingt mich, dass ich mir über mich Gedanken mache und meinen Wert in mir erkenne und ich mich selbst wertschätze.
Weißt du, was das Ding mit der neuen Ebene von Bewusstsein, glaube ich, was passieren würde? Du kannst es ja mal als Test machen. Und du würdest plötzlich merken, wie hungrig du früher schon zurückgelassen wurdest.
Ja.
Nur jetzt fällt es dir auf.
Ja. Das war ja auch alles Ablenkung,
Verdrängung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Phase auch ein schönes Ergebnis hat, dass du damit deine Integration abschließt und sagst, oh wow, das war wirklich eine Phase, die ich nicht mehr brauche.
Ja.
Das ist so, weißt du, wir sind in der Hinsicht so konträr, weil für mich ist ja, ich bin ja, also, wolltest du noch was sagen?
Nö.
Was du zu viel am Männlichen hast, habe ich ja, also durch diese Geschichte mit meinem Stiefvater, ich habe mich auf die weibliche Seite geschlagen.
Mhm.
Ich habe ja mitgefühlt und war eher so, lass uns beste Freundinnen sein, die bösen Männer. Hat mich weit gebracht, weil, also ich habe dadurch das Feminine nach vorne geschoben. Ich kann ja kreieren wie ein Motherfucker. Ich bin ja ständig kreativ am Machen, am Empfangen, am Schreiben, online, Podcast und so weiter. Das ist ja alles.
Ja, du bist auch sehr empfindsam.
Das ist alles das feminine Prinzip. Ja. Also ich musste mich immer darum kümmern, wie kann ich meinen Maskulin kultivieren, dass ich nicht in meiner kreativen Suppe im Kreis schwimme, sondern das Ding auf ein Ziel ausrichte. Und das hat in der Hinsicht, also was du letztendlich zu viel, wie soll ich sagen, wahllosen Sex vielleicht hattest oder emotionslosen, hatte ich in der Hinsicht zu wenig, weil ich wollte ja meine Sisters nicht unnötig stressen mit meinem Schwanz, weißt du? Und jetzt, ich bin ja auch schon in meiner Entwicklung, also als hätte ich so eine Stufe übersprungen. Ich bin kein Fuckboy mehr, ich bin eigentlich schon mehr der Liebhaber. Weißt du, was ich meine? Also so von meiner Persönlichkeit her. Und dumm wie ich bin, brauche ich trotzdem noch meine Fuckboy-Phase, um endlich zu merken, wie hungrig mich das zurücklassen würde.
Ja, verstehe.
Das ist das Gleiche, was du hast mit der anderen, mit der Frage andersrum.
Mhm.
Aber ich bin mir dessen bewusst und ich muss es erlebt haben, damit ich es abschließen kann.
Ja.
Und ich glaube, das wird uns nicht erspart, diese Enttäuschung, dass wir das loslassen können.
Ja.
Aber das ist wie so ein Übungsground. So, nee, meine Tendenz ist immer noch, das Feminine vorzustellen. Und ich brauche diesen Training Ground von nein, ich mache jetzt einen auf fallisch und ich sage, hey, das will ich.
Mhm. So. Ja, es ist total konträr.
Ja.
Ja, und ich versuche halt so, meine Femininität ein bisschen mehr zu entdecken oder mehr zu würdigen irgendwie, weil die ist ja da. Die ist halt einfach nur ganz schön weit nach hinten geschoben worden. Ich glaube auch, dass wir deshalb uns über den Weg gelaufen sind. Ich meine, ich glaube nicht sowas wie ein Schicksal, aber trotzdem, ich glaube daran, dass uns immer die Menschen begegnen, gerade als Partner, die wir brauchen, um irgendwelche Themen aufzulösen und so.
Ich glaube ich sehr stark dran. Du siehst schon dein Gegenstück im Gegenüber.
Ja.
Ja.
So, das macht sich gegenseitig triggern und so, aber das ist auch gewollt.
Ich denke immer wieder an den Satz, der Erfolg einer Beziehung ist, das Maß an der Länge auszulegen, ist total dumm.
Ja,
total. Weil Beziehungen wirklich auf einer sehr spirituellen Ebene, warum wir uns begegnen, wenn du wirklich, weißt du, wenn du oft genug deinen kleinen Zeh in diese spirituelle LSD-Psilocybin-Welt getaucht hast, dann weißt du, nee, da gibt's wirklich Energien, die leiten uns. Das ist, das sind Underground Rivers, die strömen. Und die Energie findet sich und das Maß ist nicht die X-Achse von links nach rechts, die Länge, sondern die Tiefe.
Definitiv.
Und die Tiefe ist eigentlich für mich die Tiefe der Heilung. Irgendwo glaube ich, wenn wir am Ende alle geheilt wären, dann wären wir wahrscheinlich mit allen Seelen in Beziehung. Mhm. Und es gäbe keine Tiefe, es gäbe einfach nur das Hier und Jetzt, wo wir in Liebe leben. Ja. Das klingt als...
Nee, ist krass. Ja,
weißt
voll.
Du, was
ja,
ich meine?
Ja, total.
Wenn alle auf diese Tiefe eingehen und die Zeitachse verschwindet, dann sind wir ein Bewusstsein, was wahrscheinlich Liebe ist. Mhm. Ich glaube das wirklich. Ja. So wie ich es ausspreche, fühle ich das.
Ja.
Und ich glaube, wir streben auf dieser Ebene der Realität, auf dieser Sphäre der weltlichen Welt, wir streben, wir sind in der Dualität gefangen. Da ist Liebe und da ist Angst und das ist die ständige Auseinandersetzung, was gewinnt. Und auf der Ebene der Realität sind beide präsent und der Kampf ist das, was wir unser Leben nennen.
Mm. Amen.
Ja.
Ja, ist krass. Weil ich sehe es genauso.
Ja.
Also ich kann das sehr, ich habe auch mal meinen kleinen Zeh in die Welt der Philosophies gesteckt und tatsächlich seitdem, kann ich sowas sehr viel mehr fühlen irgendwie. Nicht nur intellektuell verstehen, sondern ich fühle, was du sagst.
Wir hatten ja zusammen vor kurzem eine große Dosis. Ja. Und ich war wirklich an einer Art von, ich glaube, was ich erlebt habe, ist der Urknall. Und ich habe gemerkt, dass der Urknall die Harmonie im Universum in zwei Seiten gefetzt hat. Das ist wie, als hätte sich Wasser und Öl getrennt. Und ab dann war diese Spannung da. Und auf unserer Ebene der Realität sind wir ständig mit dieser Spannung konfrontiert. Und das ist das, was diese Realität ausmacht.
Ja, auch wie du es gerade erklärt hast, passt ja auch dazu.
Der Urknall hat das Wasser und Öl getrennt. Mhm. So. Und das ist, was die ganze Zeit versucht, sich zu harmonisieren. Und wir müssen in dieser Arbeit bleiben. Wir können auch nicht, um den Kreislauf zu schließen, nein, du kannst nicht heiraten und dadurch Wasser und Öl mischen. Ich glaube, die Arbeit wird dir so oder so nicht erspart.
Das ist ja, um bei dem Bild zu bleiben, wenn du Wasser und Öl stehen lässt, dann trennt sich das ja automatisch. Also
genau,
du musst
immer
bewegen und schütteln oder so, damit.
Was für ein geiles Bild übrigens.
Ja, voll.
Wie gut. Ja, also liebe ich das Bild.
Ja. Wie sind wir denn jetzt darauf gekommen?
Ist doch schön. Ich fühle es.
Ja, ist richtig schön.
Ja, krass, das war intim. Danke fürs Teilen.
Ja, danke dir fürs Teilen.
Ich wünschte, wir könnten allen Menschen dieses Gefühl von Verbindung zugänglich machen. Und so dumm es klingt zum Abschied, ich glaube, die Energie, die unsere Workshops treibt, das ist genau dieses Verlangen, dieser Wunsch. Sex-Workshop klingt immer nach Teteretä. Und unsere Sex-Workshops sind tatsächlich der Versuch, so nah wie möglich an die Verbindung und die Liebe zurückzukommen. Auch ein fucking free. Ja, und jede Temple Night ist eine Möglichkeit. Jeder fucking free ist ein sensationelles Angebot, in einem Wochenende deine Kernglaubenssätze zu hinterfragen. Und auch die Männerreise durch die Sahara ist ein Ding zur Liebe zu finden. Und zwar die Liebe in dir, bevor du sie im Außen suchst. Und wirklich mein großer Herzenswunsch. Wenn es dich kribbelt, guck es dir an. reinundraus.com, schau dir die Workshops an und lese die Beschreibung aus diesem Gesichtspunkt. Und du wirst sehen, da könnte das Gold für dich liegen.
Und ich meine, dieses Sex-Workshop und Sex-Podcast und so, das ist natürlich reißerisch und damit du einschaltest. Aber tatsächlich sind wir eher so drauf, wie wir jetzt hier in der Folge irgendwie. Hat sich sehr real angefühlt für mich.
Voll. Das ist
sehr intim, total. Und ja, unsere Workshops gehen definitiv tief, so wie diese Folge hier.
Let's do it.
Und ja, ich freue mich auf euch.
Kat.
Jones.
Ab ins Bett.
Ab ins Bett.
Bye, bye. Bye.